Heute geht es um das Thema Frauenpower und Frauennetzwerke. Und zu Recht fragst du dich, und warum redet dann gerade jetzt ein Mann? Das liegt daran, dass wir Männer ja auch eine Rolle bei dem Thema spielen. Wir müssen zuhören, wir müssen verstehen, wir müssen lernen und im besten Fall auch helfen. Und darauf freue ich mich sehr. Deshalb geht's jetzt los.
Räuchern und Spiritualität. Dein Kompass für den Alltag. Der Podcast mit Räucherexpertin Christine Fuchs.
Hallo, liebe Christine.
Hallo, Emanuel.
Wie schön, dass du heute dieses wahnsinnig wichtige Thema mit uns teilst, mit mir darüber sprichst. Es geht um Frauen und um Frauennetzwerke und im weitesten Sinne Patriarchat, Matriarchat. Und das betrifft alles demnach natürlich nicht nur Frauen, sondern eben auch Männer, die Verbündete für die Sache sein wollen, die euch Frauen unterstützen wollen bei dieser Sache. Und aus meiner Perspektive finde ich das deshalb so wichtig, auch als Mann für euch da zu sein, weil ich zum Beispiel als homosexueller Mann es sehr wertschätze zu wissen, dass heterosexuelle Menschen auch auf meiner Seite sind. Ne? Wenn zum Beispiel CSD ist, dann ist das nicht ein Fest von Schwulen für Schwule, sondern mir geht das Herz auf, wenn da die ganzen Familien mit Kindern sind, heterosexuelle Paare und sagen, wir sind auf eurer Seite, wir möchten, dass es euch gut geht. Und genau das gleiche Prinzip, logischerweise, sehe ich als Mann hinter dem Thema, ich will nicht das große Thema Emanzipation aufmachen, aber einfach, dass Frauen in unserer Gesellschaft immer noch nicht die Rechte haben, die sie verdienen und die sie haben sollten. Und offensichtlich scheinen Männer da ein bisschen Teil des Problems zu sein. Deshalb sollten wir da ein bisschen aufpassen und besser werden. Und dafür bin ich heute hier. Und deshalb höre ich jetzt auch auf zu reden und gebe das Wort an dich weiter, weil du bist ja auf dieses Thema gekommen, als du bei einer Ausstellung warst, richtig?
Ja, richtig. Und das war wirklich ein Highlight in der letzten Woche. Ich war mit Jürgen, meinem Mann, bei einer Ausstellung im Städelmuseum in Frankfurt. Und die Ausstellung heißt Frauen, Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris um 1900. Und wir haben uns eine private Führung gegönnt. Und es war wirklich also eine Offenbarung, was auch der Kunsthistoriker uns zu den Frauengeschichten hinter den Bildern offenbart hat. Und wenn man jetzt nur die Bilder angeschaut hätte, dann wäre das, worum es eigentlich in dieser Ausstellung ging, überhaupt nicht so rübergekommen. Und ich versuche das kurz zu fassen, was mich daran so unglaublich beeindruckt hat. Das waren ja Frauen, also die sind geboren 1830, 50, 70, die älteste ist dann 1996 gestorben. So, und es war in einer Zeit, wo sich die Frauen ja auch schon eben künstlerisch ausgedrückt haben. Sie wollten zum Beispiel Malerei studieren, konnten sie nicht in einer staatlichen Malereischule, nur in einer privaten. Sie konnten auch nicht einfach in eine andere Stadt reisen und dort so eine Malereischule besuchen, weil das war ihnen nicht erlaubt, als einzelne Frau in eine Stadt zu reisen. Sie konnten auch nicht in einem Café irgendwo sitzen, weil dann waren sie käuflich. Sie konnten nicht in irgendeine Veranstaltung, wo hauptsächlich Männer waren, weil dann waren sie käuflich als einzelne Frau. Das heißt, das Einzige, was diese Frauen gerettet hat und ihnen ermöglicht hat, ihr Talent zu leben, ihre Kunst zum Ausdruck zu bringen, war ein Verbund mit Frauen, ein Frauennetzwerk. Sie mussten eine Frau kennen in der Stadt, in der sie eine private Malschule besuchen wollten, damit sie bei der Frau wohnen konnten. Sie mussten vielleicht warten, bis die Schwester nach Berlin heiratet, damit sie in deren Bugwelle mit nach Berlin konnten und dann dort ihrem Malereitalent nachgehen konnten. Also das hat mich alles unglaublich beeindruckt und auch so kleine Facetten darin, klein ist es nicht mal, die Erzählungen von dem Kunsthistoriker zum Beispiel, wenn Frauen sich in dieser Zeit einen Motiv gewidmet haben, das Männer praktisch vorgegeben haben, dann haben sie kopiert. Dann war es ja nichts Eigenes, haben ja die Männer schon gemalt. Haben sie sich an ein neues Motiv gewagt, mit vielleicht einer neuen Maltechnik, dann konnten sie nicht malen, dann wurden sie nicht ernst genommen. Also Egal wie sie es gemacht haben, es wurden ihnen Steine in den Weg gelegt. Umso erstaunlicher, dass es trotzdem Frauen gab, wie zum Beispiel Frankfurter Malerin Ottilie Röderstein oder Paula Modersohn-Becker, die es dann wirklich geschafft haben, sogar eigene Malschulen zu etablieren. Also, aber das war natürlich ein steiniger Weg und auch gepflastert vom einen oder anderen Skandal. Ja, da hat eine Frau einen männlichen Akt gemalt. Ja, dass die männlichen Maler weibliche Akte malen, das war ganz gang und gäbe. Aber dass eine Frau einen männlichen Akt malt, das war ein Skandal hoch irgendwas, weil die Frauen, die sind ja nur emotional, die hätten sich ja nicht beherrschen können, die wären ja sofort über den hergefallen, was ein Maler niemals getan hätte, wenn er da so ein zartes Model vor sich hat, ja. Also so gibt's da viele Geschichten drumherum, die mich ganz unglaublich beeindruckt haben. Und kleine Nebengeschichte vielleicht noch. Ich habe dann, als wir zurückkamen, meiner Mutter davon erzählt. Meine Mutter ist jetzt 89. Und ich habe mit Jürgen viel drüber reflektiert. Und wir haben dann so, oder ich habe dann so gesagt, naja Gott, also hier hat sich viel getan, aber hier hat sich noch nichts getan. Da hat sich noch nichts getan. Hier hocken wir immer noch in einem Loch drin oder kämpfen und so. So, und dann haben wir davon meiner Mutter erzählt. Wie gesagt, 89 Jahre alt. Was sagt meine Mutter? Also da geht's mir doch gut heute. Also was ich da alles erreicht habe zwischenzeitlich oder was die Frauen da alles erreicht haben und auf welcher Welle ich da in meinem Leben schwimmen durfte. Und es hat mich dann total erstaunt, auch welcher unterschiedliche Generationenblick. Auch jetzt hier, im Hier und Jetzt, ja, in unserer Gegenwart. Ich bin 30 Jahre jünger wie meine Mutter. Ich guck ganz anders. Eine Frau, die 20 ist, die guckt auch wieder anders. Und ich kann es nur empfehlen, die Ausstellung geht noch bis Ende Oktober, und sich auch eine Führung dazu zu gönnen, möglichst eine private Führung, weil man einfach viel, viel mehr mitbekommt. Also, wie ich, Emanuel, sorry, jetzt habe ich die Frage in einer Ausführlichkeit beantwortet.
Und mir ist so viel durch den Kopf gegangen dabei. Das liebe ich ja so bei dir. Du redest und bei mir rattert's und ich denke mir, Mensch, das ist so klug alles. Also das eine, wo ich dir total zustimmen muss, ist dieses Gefühl, dass Frauen auch eh nur alles falsch machen können. Sind sie zu emotional, dann sind sie zu emotional. Sind sie zu wenig emotional, dann haben sie ja auch nichts Besseres verdient, weil sie sind zu sehr im Hintergrund. Das ist dieses, wo man sich denkt, ey,
geht's noch?
Männer machen einfach und erzählen sich dann selbst die Geschichte, wie großartig sie sind. Und bei Frauen ist es so, dass dann Männer sagen, ja, nee, die ist ja viel zu bossy oder viel zu wenig bossy oder was auch immer. Wo ich finde, dass ganz großer Bedarf noch ist. Und die andere Sache, die ich so wichtig finde, ist, dass wenn man sagt, es muss noch so viel passieren bei bestimmten Themen, egal ob Schwulenrechte oder Frauenrechte, dass es dann immer heißt, ja, aber sei doch dankbar mit dem, was ist. Und ich meine, deine Mutter ist ja auch dankbar, weil sie so weit gekommen ist. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum sich das eine mit dem anderen ausschließen soll. Also natürlich können wir alle dankbar sein für den weiten Weg, den wir bereits gehen konnten und für das viele Gute, das wir erreicht haben. Aber das heißt doch nicht, dass wir nicht trotzdem noch Probleme ansprechen können oder Fehler ansprechen können oder auch einfach nur sagen dürfen, wie wir uns fühlen, weil unsere Gefühle automatisch bedeuten, wir seien undankbar. Also auch da appelliere ich wirklich an alle, egal ob Männer oder Frauen. Dankbarkeit ist so wichtig. Und nein, wir leben nicht im dunklen Mittelalter und es ist nicht alles fürchterlich. Aber es ist halt auch noch nicht alles, wo man hin will. Und das ist, ich finde, das hat viel auch mit der Idee von Gesundheit zu tun. Weil wenn man sich fragt, was ist eigentlich Gesundheit, dann kann man das gar nicht so genau definieren. Man kann nur über die Krankheiten sprechen, die man hat. Und genauso ist Gleichberechtigung etwas, das ich empfinde wie ein Ideal, wie Gesundheit. Das ist nicht irgendwas, wo man irgendwann angekommen ist und dann bleibt man dabei und gut ist, sondern es ist ein Prozess, auf den man immer hinarbeitet. Und nur weil man gerade nicht die lebensbedrohlichste Krankheit der Welt hat, heißt das nicht, dass man trotzdem noch gerne etwas gesunder werden möchte, wenn einen etwas plagt. Das ist so das, was mir bei dem Thema noch durch den Kopf gegangen ist.
Also das bringt mich nochmal auf einen anderen Punkt, Emanuel, was du ganz zu Anfang gesagt hast. Wieso darf ich nicht für was dankbar sein und trotzdem noch Themen identifizieren, wo ich sage, ah, da darf noch nachgelegt werden. Und es bringt mich nochmal zu einem Punkt, weil wir haben ja am 21. September die Tag- und Nachtgleiche gehabt. Da geht's um die absolute Ausgewogenheit. Tag und Nacht sind exakt gleich lang. Jetzt sind die Nächte schon wieder länger und trotzdem sind wir noch in dieser Phase dieser Ausgewogenheit und Harmonie. Und das, was du gerade gesagt hast, passt da perfekt dazu, weil es geht nicht um entweder oder, sondern es geht um sowohl als auch, sowohl das Licht wie auch die Dunkelheit, sowohl der Tag wie auch die Nacht, sowohl das Dankbare wie auch den Schatten angucken dürfen, was darf noch getan werden. Und ich glaube, wir sind in unserem Kollektiv, in unserer Gesellschaft, in unseren Meinungen, wir sind zu sehr im Entweder-Oder. Aber das sowohl als auch, ich darf als Frau tough sein und mich durchsetzen, meinen Willen zeigen, ich darf aber auch das weiblich-sinnlich Hingebende ausleben. Deswegen bin ich keine schwache Frau oder jetzt abwertend Tussi, ja, also, sondern es darf beides gleichberechtigt nebeneinander stehen. Es ist das sowohl als auch. Das ist mir jetzt gerade noch durch den Kopf gegangen, als du das gesagt hast.
Ja, und vor allem tun wir uns so schwer damit, weil dieses sowohl als auch ist ja dynamisch. Das ist ja dann keine Statik, die irgendwann erreicht wird. Und ja, wir hätten es gerne so einfach im Leben. Es ist entweder das oder das. Auf jeden Fall ist es eine Sache, die dann da so monolithisch steht und entschieden ist. Und genau so wollen wir eben nicht unser Leben leben. Und gesund werden wir nur dann, wenn nicht alles in uns erstarrt zu einer Gewissheit, sondern wenn wir mit einer Frage im Herzen leben und sagen, wir wissen es nicht, aber wir versuchen herauszufinden, was das ist, dass wir ein gutes und gesundes, glückliches Leben nennen. Und es geht ja auch nicht darum, zu sagen, das Patriarchat muss zurückgedrängt werden, weil das ist etwas Böses und wir ersetzen es jetzt durch das Matriarchat und das übernimmt jetzt die gesamte Kontrolle und unterdrückt, sondern auch da braucht man ja dieses
auch die Ausgewogenheit, genau. Es ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und in der Tat ist mir das im Zuge dieser beeindruckenden Ausstellung auch durch den Kopf gegangen. Also in bestimmten Kreisen ist ja das Matriarchat und es wird idealisiert, es wird verromantisiert. Es werden Druidinnen und Priesterinnen ernennen sich selber und dann ist das was ganz Tolles. Irgendwie konnte ich damit noch gar nie viel anfangen, weil ich denke immer, ja, es ist halt auch was Altes. Es ist vor, was weiß ich, wie viel zig Jahrtausenden. Und wenn wir da genau hingucken, es war nicht nur so, dass da jetzt nur die Frauen an der Macht, hört sich immer blöd an, ja, auch innerhalb eines Matriarchats war eine Ausgewogenheit und eine Ausgeglichenheit. Was ich schon sehe, ist, dass wir heute viel zu sehr in dieser patriarchalen Ecke sind. Und das habe ich auch in meiner Selbstständigkeit immer wieder erlebt, hauptsächlich in den Anfängen oder als ich noch in meinem Angestellten-Dasein war. So, aber wir brauchen auch heute nicht mehr nach dem Matriarchat zu schielen. Das ist es eben auch nicht. Und da hat mich das eben mit diesen Künstlerinnen in dieser Frauenausstellung so beschäftigt, die viel mehr im Hier und Jetzt waren, wie wir Frauen es heute manchmal sind. Die haben wirklich geguckt, was ist es, was mich jetzt gerade weiterbringt? Mit wem oder was muss ich mich vernetzen, dass ich den nächsten Schritt tun kann, um das zu tun, was mir am Herzen liegt, meine Leidenschaft, mein Talent. Die haben sich also nicht vor zig Jahrtausenden orientiert, sondern haben ganz klar geschaut, so, was ist jetzt gerade, wo muss ich mich hinorientieren, wo muss ich auch was wagen, wo muss ich vielleicht aufbegehren oder muss auch einen Skandal in Anführungszeichen riskieren. Und diese Frauen, die waren wirklich also unglaublich mutig, für mich viel mutiger als, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, ja, als all diejenigen, die jetzt nach dem Matriarchat schreien. Aber trotzdem, ich finde, da können wir uns wirklich eine Scheibe abschneiden. Deswegen hat mich das, glaube ich, so beeindruckt. Und ich habe einfach überlegt, ja, wo stehen wir Frauen heute und was brauchen wir heute? Ob das jetzt Selbstständigkeit ist oder wie, oder in der Familie. Wobei ich überhaupt nicht mitreden kann, Frauen, die Kinder haben oder alleinerziehend auch noch im Job sind. Also da bin ich ja ganz weit weg davon. Ich kann immer nur auf das gucken, wo ich gerade stehe oder auch andere Frauen, die genauso in der Selbstständigkeit stehen wie ich jetzt und wo ich immer wieder merke, ohne ihre Männer würden sie es auch nicht schaffen. Wir brauchen auch diese männliche Kraft dafür, um wieder Schritte nach vorne tun zu können.
Absolut. Und da fällt mir so ein bisschen das Bild der Evolution ein, weil wir reden ja über das Thema, wenn man so will, Frauenpower. Mhm. Und da merke ich gerade, dass ich den Begriff gar nicht so gut finde, weil es geht gar nicht um Frauenpower, sondern es geht eher um Frauendynamik oder Frauensynergie oder Männer und Frauen Zusammenarbeit. Mhm. Und dieser evolutionäre Gedanke, den wir haben, ist ja dieses Wort Survival of the Fittest. Das wird fälschlicherweise immer übersetzt mit das Überleben des Stärksten. Aber das meint dieser Begriff gar nicht. Es geht in der Evolution nicht darum, wer am fittesten ist im Sinne von, wer die meiste Muskelpower hat und deshalb den anderen unterdrücken kann. Sondern Survival of the Fittest bedeutet, der überlebt, der am besten angepasst ist an die Umgebung. He fits into the environment.
Ja, ich verstehe.
Er passt zur Umgebung, kann gut darauf reagieren, kann dynamisch sein und adaptieren und deshalb am besten überleben. Und deshalb finde ich bei dieser ganzen Diskussion darüber, was Frauen brauchen definitiv keine Männer, die ihnen sagen, ihr müsst jetzt genauso stark sein, wie wir es waren, sondern was wir brauchen, ist eine Gesellschaft, in der Männer und Frauen sich an die Hand nehmen und sagen, wir wollen in einer glücklicheren, sicheren, besseren, zufriedeneren Gesellschaft leben, zusammen. Wie können wir das zusammen am besten hinkriegen?
Ah, perfekt auf den Punkt gebracht, Emanuel. Das gefällt mir sehr gut. Auch der Begriff, wie du Frauenpower ersetzt, weil ich tue mich auch schwer mit diesem Begriff, aber Frauendynamik, das ist was ganz anderes. Weil eine Dynamik, die kann mal kraftvoll nach vorne gehen, die weiß aber auch wieder, wo es sachter oder sanfter wieder vorwärts gehen muss. Also eine Dynamik ist ja was sehr Lebendiges und eben was, wie du sagst, was sich anpassen kann und was weiß, was gerade gebraucht wird. Und das finde ich sehr passend.
Wie ist das eigentlich mit dir und deinem Ehemann? Weil ihr habt ja auch eine recht interessante Lebenskonstellation, würde ich das mal nennen.
Ja, wir haben eine sehr interessante Lebenskonstellation. Das fängt schon damit an, dass wir verheiratet sind. Wir haben jetzt demnächst unseren 9. Hochzeitstag. Wenn mir mal jemand gesagt hätte, dass ich es noch so lange schaffe, so verheiratet zu sein, wäre ich damals schon sehr stolz gewesen. Also wir sind verheiratet, wir wohnen aber nicht zusammen. Wir haben auch noch gar nie zusammen gewohnt. Wir sehen uns natürlich jeden Tag in der Firma. Wir verbringen das Wochenende miteinander. Und ich muss sagen, das ist für uns eine ideale Konstellation. Und es funktioniert natürlich nur deswegen auch so gut, weil das Zusammenarbeiten, wenn man verheiratet ist, das ist nicht einfach. Ja, erlebe ich bei vielen anderen auch. Es funktioniert deswegen meines Erachtens gut, weil Jürgen ist geschafft hat, sich sehr gut in eine bestimmte Rolle zu begeben. Er ist zu 100% unterstützt er mich in meinen Themen. Und er übernimmt praktisch all das, wo ich nicht gut bin, was meine Schwächen sind. Ja, ob das die IT ist oder Tools oder, also es ist unglaublich, was er da alles macht. Und das Tolle ist, wenn ich merke bei bestimmten Dingen, ich komme da an meine Grenzen, dann fordere ich das auch bei ihm ein und sag, du, hier ist mein Ende. Bis dahin konnte ich's machen, auch alleine. Du musst jetzt übernehmen. Geh du jetzt voran und steuer jetzt du mich. Weil wir kommen jetzt in ein Fahrwasser, wo ich diese ganze Thematik, die jetzt notwendig ist, die beherrsche ich nicht. Ich kann das nicht. Jetzt musst du den Lead übernehmen. Und dann kann es aber sein, dass wir wieder bei einem Projekt in eine Phase kommen, wo er wieder sagt, so, das ist jetzt dein Part. Jetzt musst du wieder vorangehen. Und das, finde ich, funktioniert ganz gut, aber auch deswegen, weil Jürgen da, es gibt da so ein blödes Wort, ehrenkäsig. Ich weiß jetzt nicht, ob man das versteht. Das ist ein schwäbisches Wort, glaube ich. Also Jürgen ist da nicht irgendwie, also wenn er da nicht in der ersten Reihe steht bei irgendwas, das macht Jürgen jetzt überhaupt nichts aus. Aber es gibt nicht viele Männer, die sich da so einfach auch in eine andere Rolle geben können oder ein Stück zurücknehmen können oder hinter der Frau stehen können. Vielleicht noch ein Beispiel. Also früher sind wir oft zusammen auf Kursen gewesen, Seminare, die ich gegeben habe, auch ein ganzes Wochenende. Und Jürgen war mein Assistent. Jürgen war derjenige, der gefahren ist, der Chauffeur, der Logistiker, der hat alles aufgebaut. Der hat auch mit dem Räucherwerk und so. Aber es war ganz klare, es war eine große Rollenklarheit. Und wir haben hinterher oft als Rückmeldung von den Frauen, es waren meistens weibliche Teilnehmerinnen, als Rückmeldung bekommen, also zum einen, so hätten sie das auch gerne, so würden sie sich das auch wünschen in ihrer Selbstständigkeit. Und da sie sowas noch ganz selten erlebt hätten, dass das so gut funktioniert. Also wir haben natürlich auch unsere Kämpfe, da gibt's auch nichts zu idealisieren und verromantisieren. Ja, da kracht's natürlich auch immer wieder, weil wir oder auch ich dann oft an alte Muster auch komme, auch mit Männern oder mit meinem Vater, und dann merke ich, wenn Jürgen in so ein Ding reinrutscht, ich denke, bin ich jetzt 6 Jahre alt und mein Vater hockt hier neben mir, dann wird's kritisch. Aber wenn wir dann drüber sprechen und ich sag, du, also es geht gar nicht, da fühle ich mich so und so, dann kann er auch wieder einen Schwenk machen. Und also wenn das nicht auf die Art und Weise funktionieren würde, also dann wären wir, glaube ich, weder geschäftlich noch privat noch zusammen. Aber so dürfen wir jetzt in unser 10. verheiratetes Jahr zusammengehen. Auch wieder sehr lang beantwortet, Emanuel, deine Frage.
Aber ich spür's so sehr. Und ich frage mich gerade, was wäre denn dein Rat, wie man so einen Mann findet? Aber ich merke gerade, wahrscheinlich geht es gar nicht so sehr darum, ihn zu finden, sondern es geht darum, selbst auf eine bestimmte Art und Weise zu sein, damit diese Männer bei einem landen.
Absolut.
Deshalb die Frage an dich, Wie muss man sein, um solche Männer anzuziehen? Ich frage für einen Freund.
Super. Also dann könntest du deinem Freund sagen, es braucht schon viel Klarheit. Und also klar, das Emotionale gehört dazu. Ich muss mein Herz jemand öffnen können und muss mir vorstellen können, mit dem zu sein. Das ist das eine. Und ich hoffe, dass jetzt, wenn ich auf den anderen Part überschwenke, das nicht falsch verstanden wird. Ich bin überzeugt, dass es auch ganz konkrete Punkte dann auch gibt, eben im Zusammenleben, im Zusammentun, in der Arbeit. Und wenn ich da merke, das funktioniert nicht. Also ich hätte nie mit einem Mann zusammen sein können oder den heiraten können, wenn der mit Räuchern und Labdanum nichts hätte anfangen können. Ja, ich hätte vielleicht mal ein Techtelmechtel mit ihm angefangen, ja, aber das wäre nie was Festes geworden. Also ganz klar, ich muss in meiner Ganzheit genommen werden. Und ich erlebe das auch immer wieder, Frauen, die dann sagen, mein Mann kann mit meinen Themen überhaupt nichts anfangen, das interessiert ihn nicht, und die wurscheln so dann dahin in ihrer Selbstständigkeit. Da denke ich, ja, also das wäre jetzt meins nicht, und das kann für mich dann auch nichts werden. Für mich gehört schon beides dazu. Das Emotionale, aber auch dieser andere Teil. Funktioniert es wirklich im Alltag? Kann auch da zusammen was gewuppt werden?
Naja, und vor allem spüre ich jetzt gerade so sehr, wie es eben nicht darum geht, also wie falsch schon die Frage ist, was muss ich machen, um so jemanden zu finden? Weil wenn man irgendetwas machen muss, was man nicht machen würde, wäre man schon nicht mehr man selbst und findet dann automatisch schon nicht mehr den Richtigen. Das heißt, es geht immer um die Frage, wie kann ich noch ehrlicher mit mir selbst sein, damit ich noch mehr aus meiner Mitte heraus agiere im Leben und nicht von der Erwartung, die andere an mich stellen, sondern wirklich bei mir sein können und darauf vertrauen, dass dann der Richtige kommt und dass der Richtige vielleicht deshalb noch nicht gekommen ist, weil ich noch nicht selbst genug bei mir war. Das ist so eine Überlegung. Ich merke gerade, Christine, vielleicht sollten wir einfach mal noch eine Beziehungsratgeberfolge machen, die sich dann ergänzt zu dem Thema, das wir heute hatten. Aber lass uns noch kurz bei dem Thema Frauen und Männer bleiben. Was würdest du Männern im Allgemeinen auf den Weg mitgeben wollen und was würdest du gerne, ein Rat, den man allen Frauen vielleicht mit auf den Weg geben möchte?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, es geht um Menschen, weil da haben wir ja sonst auch schon wieder diese Trennung drin. Es geht darum, jeden Menschen, ob Frau oder Mann, einfach in seinem Sein, in seiner Art, in seiner Ausprägung zu nehmen und wirklich zu schauen, was braucht dieser Mensch von mir in dem Augenblick und was kann ich ihm geben und was kriege ich darüber wieder zurück. Und dann hätten wir ja schon wieder diese Ausgewogenheit zwischen den Menschen. Also diese Begriffe Rücksicht, das klingt manchmal so abgedroschen, ja, oder gesehen werden klingt auch abgedroschen, aber im Grunde ist es das ja. Ja, wir wollen gewürdigt werden in unserem Sein, in unseren Herzenswünschen, mit unseren Talenten und Fähigkeiten. Und wenn ich jetzt da nochmal den Bogen spanne, ganz zu Anfang, wie wir eingestiegen sind mit den Künstlerinnen, also da kann man ja echt sich auch mal überlegen, also wo würden wir heute stehen, wenn diese Menge an Menschen, an weiblichen Menschen nicht so über so einen langen Zeitraum kollektiv unterdrückt worden wäre. Also wir hätten unzählige mehr Picassos, Van Goghs, Michelangelos und wie sie alle heißen. Wir hätten eine viel, viel reichhaltigere und buntere Welt noch. Und vielleicht ist das ein Ansatz, dass wir uns eine Brille aufsetzen, die es ermöglicht, unsere Welt vielfältiger und reichhaltiger und bunter zu machen, indem wir jeden Menschen auf seine Art zum Blühen bringen, so dass er sich ausleben kann. Wie eine Rose, die nicht in der Knospe gestoppt wird, sondern die sich vollkommen entfalten kann. Und das dürfen wir wirklich auf alle Menschen übertragen. Dann hätten wir viel geschafft.
Absolut. Und ich würde gerne als Mann auch noch einen Appell an alle Männer richten, die uns gerade zuhören. Weil ich weiß, es gibt viele Männer, die sagen, ach, ich habe Angst, überhaupt noch irgendwas zu sagen und dieses ganze Thema ist mir viel zu delikat und dann sage ich das Falsche und habe jemanden verletzt und dann sage ich lieber gar nichts. Und das kann nicht das Ziel sein. Das kann nicht das Richtige sein. Es geht darum, ehrlich mit sich selbst zu sein und ehrlich mit anderen Menschen zu sein und zu sagen, was man denkt und dann aber auch aushalten können, dass andere Menschen es anders sehen und einem vielleicht etwas anderes spiegeln. Und das hilft einem dann, dass man selbst wächst und größer wird und seinen Horizont erweitert und sagt, Mensch, stimmt, das habe ich falsch gesehen, gut, dass ich das jetzt so sehen kann. Oder die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen und die hätte ich nie erkannt, wenn ich nur auf meinem Standpunkt geblieben wäre. Deshalb vielen Dank dafür. Und ich sehe da schon auch eine Gefahr in diesem Thema Cancel Culture, dieses, wenn jemand einen Fehler macht, dann ist er erstmal weg vom Fenster. Weil wenn wir alle aus Angst davor, etwas Falsches zu sagen oder etwas Falsches zu machen, lieber gar nichts mehr machen, dann haben wir keine Dynamik mehr. Genau dann erstarrt unsere Gesellschaft in so einem kalten, passiven Konflikt, von dem wir uns dann eben nicht mehr weiterentwickeln können. Und das, was wir alle wollen, ist, dass wir uns zusammen als Gesellschaft weiterentwickeln. Deshalb brauchen wir alle tatsächlich mehr Liebe, mehr Verständnis, mehr, interessant, dass du das so siehst, ich sehe das anders, lass es mich auch mal formulieren und dann lass uns gemeinsam herausfinden, ob wir einer Meinung sein können oder auch nicht, was dann auch okay ist. Aber ganz wichtig ist wirklich dieses, keine Angst vor Fehlern haben, miteinander sprechen.
Das wäre wirklich positive Dynamik und positive Evolution, kann man sagen. Gell?
Sehr gut. Gibt's irgendein Kraut oder ein Harz oder sonst etwas, das dir gerade durch den Kopf geht, das zu diesem Thema passen würde, wenn man das vielleicht nochmal so ein bisschen in sich ruhen lassen möchte bei einer kleinen Räucherung?
Ja, da fällt mir ganz spontan der Rosenweihrauch ein. Und jetzt vielleicht nicht das, was man gleich im Kopf hat, dieses Berg-Athos-Zeug, das mag ich gar nicht, das riecht so künstlich, sondern wirklich ein guter Weihrauch kann man auch selber machen und einfach ein paar schöne Rosenblüten mit dazu mischen, weil der Weihrauch, der aktiviert unseren Verstand, unsere Öffnung nach oben und mit der Rose haben wir das Herz mit dabei. Und so haben wir wirklich beides. Wir haben das Rationale, den Verstand, wir haben die Emotion, das Herz und da mit so einem Duft mal in sich ein Thema zu wälzen, das jetzt in den Kontext passt, den wir heute eröffnet haben. Da ist es, wie wenn wir durch unsere beiden Augen jeweils anders gucken können. Wir können auf die Emotion gucken und auf das Rationale. Wir können mit einem Verstand was angucken. Wir können mit der Liebe und dem Herz was angucken. Und das eröffnet uns wirklich neue Perspektiven. Also da ist der Rosenweihrauch ganz fantastisch dafür geeignet.
Christine, ich habe mal wieder sehr, sehr viel gelernt durch dieses wunderschöne Gespräch mit dir. Irgendwie hast du was Magisches an dir und ich höre dir sehr, sehr gerne zu. Ich freue mich schon auf unsere nächste Woche und bis dahin, vielen Dank.
Bis dahin, Emanuel, ich danke dir. Nächste Woche machen wir mal wieder eine schöne Räuchermeditation, okay?
Einverstanden, sehr gut.
Bis dann, bis tschüss.
Räuchern und Spiritualität. Dein Kompass für den Alltag. Der Podcast mit Räucherexpertin Christine Fuchs.